So, schön, dass ihr wieder alle da seid. Es freut mich ganz arg. Habt ihr alle einen bequemen Sitzplatz, ja?
Ja.
Mehr oder weniger bequem. Hat heute schon jemand im Wort Gottes gelesen von euch? Ja, sehr gut. Schön. Hat schon jemand gebetet? Oh ja, sehr gut. Okay. Hat schon jemand gefastet? Ihr dürft euch nicht melden. Ja, so. Okay. Also, doch. Ihr habt bloß jetzt leider euren Lohn dahin. Ja, nein. Ihr seid ja stark. Klasse. Okay, unser Thema: Disziplin eines Jüngers. Wir haben gestern angefangen zu sehen, zu definieren, was ein Jünger ist. Ist euch noch was im Gedächtnis geblieben? Was ist ein Jünger? Runde frei. Was wisst ihr noch?
Nachfolger.
Ein Nachfolger, genau. Noch was?
Ein Lehrling.
Ein Lehrling? Gut, ein Anhänger, sehr gut. Okay, wie wird man ein Jünger?
Zwei Sachen. Ob dem Meister zugeht oder der Meister einen einlädt.
Okay, aber wir haben jetzt zwei Sachen gestern angeschaut, besonders die Jesus sagt, die man tun muss, wenn man sein Jünger sein will. Wisst ihr das noch? Eine ganz wichtige Stelle, Lukas 14.
Das alles, was du hast und folgt mich.
Okay, ja, also wer nicht allen entsagt, was er hat, ja. Das war das Erste und ich habe ausgeführt, dass das auch die Antwort ist, die der Apostel Petrus gibt, wenn er sagt, fünf Schritte, Buße, Glaube, Taufe, lass dich mit dem Heiligen Geist erfüllen und lebe in einer verbindlichen Gemeinschaft, Gemeinde. Okay, dann das Zweite, was danach kommt, ist, was Jesus sagt, ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz, oder wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Nicht das Kreuz, nicht mein Kreuz, nicht das Kreuz von Steffen, sondern deins. Und das Kreuz ist nicht irgendein religiöses sich selbst zerfleischen, sondern der Ort, wo mein Ego stirbt, wo mein alter Mensch stirbt. Das Kreuz ist ein Mordinstrument. Und wie stirbt das Fleisch, indem man Nein sagt zum Fleisch? Habt ihr heute schon mal Nein gesagt zu eurem Fleisch? Nein? Also die gefastet haben, haben schon Nein gesagt zum Fleisch heute? Zu dem Fleisch, was im Kochtopf war? Aber hat noch jemand Nein gesagt heute zu seinem Fleisch? Nicht?
Ja,
ich hoffe doch, ja. Also Nein sagen zu Zorn, Nein sagen zu Schimpfen, Nein sagen zu schlechtem Reden, Nein sagen zum Nachtragen, Nein sagen zu Unreinheit in Gedanken und in Taten, zu sexueller Unreinheit. Manuela hat gesagt, ich soll auch noch sagen, dass man seine Eltern ehren muss, das muss man auch. Dazu muss man auch Nein sagen. Man muss natürlich Ja sagen dazu, die Eltern zu ehren und Nein zu Ungehorsam. Gegenüber den Eltern gibt es eine große Verheißung, die der Herr sagt, nämlich, was ist die Verheißung? Dass du lange lebst. Jawohl, dass du lange lebst auf der Erde. Also wenn du kurz leben willst, dann verunehre deine Eltern. Wenn du lange leben willst, dann ehre deine Eltern. Okay, Nein zur Rache und so weiter. Jesus sagt, ihr könnt nicht, wenn ihr das nicht macht. Wir können nicht denken, dass wir genauso leben wie alle anderen, dass wir dasselbe tun, dasselbe anschauen, dasselbe anziehen, dasselbe denken, dasselbe in uns reintun und dann sagen, wir sind Christen. Unmöglich, wenn man nicht uns ansieht an unserem Lebensstil, an dem, was wir denken, an dem, was wir tun, an dem, was wir sagen, wie wir uns geben, wie wir uns anziehen, wie wir uns benehmen, dass wir Christen sind, dann sind wir keine. Okay, Jesus nachfolgen heißt dann auch Disziplin lernen. Jesus gibt uns fünf Disziplinen in seinem Wort. Das sind die Anfangsgründe, das sind nicht die fortgeschrittenen Sachen, sondern die Anfangsdinge, wo jeder Jünger anfangen muss, das zu lernen. Also wir sagen, wir haben hier in diesem Seminar nicht die fortgeschrittenen Sachen, auf dieses Seminar würde ich dann selber gehen, sondern wir machen die ganz einfachen, grundsätzlichen Dinge, die jeder Jünger lernen muss und wo drin er leben muss. Nicht einmal ausprobieren und dann nicht mehr machen, gefällt mir nicht, habe ich ausprobiert, habe mal gefastet, gefällt mir nicht, ist nichts für mich, ich mache lieber Lobpreis. die Möglichkeit gibt es gar nicht. Ja, der Herr sagt, das sind die Grunddisziplinen, die müsst ihr zur Meisterschaft bringen. Die müsst ihr lernen. Das ist euer tägliches Brot, wenn ihr Jünger seid. Und das Erste ist, das haben wir angeguckt, bleiben im Wort Gottes. Das ist eine Disziplin, die jeder Jünger lernen muss. Jesus sagt, oh, wisst ihr den Vers? Hat den jemand gelernt? Aus dem Johannes-Evangelium?
8,31. Dini. Wenn ihr in einem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft Jünger und werdet meine Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei.
Sehr gut. Okay, wer weiß, wer kann es noch? Das war zwar die... Ja, wer kann es noch? Also einen Jünger haben wir hier schon mal. Kommt, wer hat es noch? Kann es noch jemand? Hat es noch jemand gelernt? Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, den Vers müsst ihr unbedingt lernen. Unbedingt. Also sagen wir es noch einmal zusammen. Also wir sind ja hier in der Bibelschule, da darf man das machen. Ja. Also, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Okay, noch einmal. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja? Und wenn man dieses Wort zu sich selber sagt, dann merkt man, was dann passiert. Ja. Wenn man das Wort im Wort bleibt und das Wort in einen reinlässt. Der letzte Punkt, den ich gesagt habe, ist, ein Jünger ist jemand, der an Jesus dranbleibt, der nicht weggeht, auch wenn es schwer wird. Viele sind weggegangen von Jesus, aber ein paar sind da geblieben. Und das waren die wahrhaftigen Jünger, die da geblieben sind. Johannes 6,66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und Jesus hat gefragt, wollt ihr auch weggehen? Und die haben gesagt, nein, niemals. Wir kennen dich und wir wissen, dass du Worte ewigen Lebens hast. Und die Jünger gesagt, egal ob alle anderen weggehen. Okay, dann haben wir das Wort Gottes angeschaut, wie wir das Wort Gottes lesen, was es für praktische Bedeutung für uns hat. Und ich habe euch einfach vier einfache Punkte, wie wir die Bibel lesen. Nämlich, wir beten erst, wir lesen, wir denken nach und wir tun das, was dann geschrieben steht. Und das ist die Disziplin, die man immer wieder tun muss. Das ist unser Sandwich jeden Tag. Beten, Bibel lesen, beten. Dieses Sandwich, das isst man nicht nur einmal, sondern das muss man jeden Tag essen. Okay, jetzt gehen wir heute weiter zu der nächsten Disziplin. Und am Anfang geht es jetzt ums Gebet. Und ich bete kurz vorher. Vater, wir beten darum, dass du weiter zu uns sprichst, dass du uns anstachelst, dass du uns vorwärts bringst, dass du uns eine Vision gibst für das, was du möchtest, was wir tun sollen. Vater, und ich bete darum, dass du uns Verständnis gibst und uns hilfst, es umzusetzen. Danke, dass du uns deinen Geist dafür gegeben hast, Herr. Und ich bete, dass du uns hilfst zu hören und dass du mir hilfst zu sprechen. Ich rufe deine Herrschaft hier aus an diesem Ort und sage, dass dein Wort hier Freiheit haben soll, zu tun, was es will. Amen.
Amen.
Gebet. Jesus sagt, gibt in der Bergpredigt diese Grunddisziplin des Jüngers und eins davon ist Gebet. Frage, warum beten wir? Warum betet ihr?
Um mit Gott zu reden.
Weil wir was haben wollen.
Weil wir was haben wollen.
Weil wir danken wollen.
Weil wir danken wollen.
Weil wir abhängig sind.
Weil wir abhängig sind.
Weil wir Gott besser kennenlernen wollen.
Ja. Wir beten, weil wir wissen, dass Gott uns hört. Und dass er fähig ist und willig ist, einzugreifen. Ja. Das zeichnet Gott aus, diese drei Sachen. Er hört uns, deshalb können wir beten. Und wir hören alleine ist noch nicht genug. Ja. Er hört uns, das ist das eine, was Gottes Wort uns sagt. Er ist der Hörer des Gebets, Psalm 65, Vers 3. Aber es ist noch mehr. Gott ist fähig und er ist willig einzugreifen. Er ist fähig, Psalm 115, Vers 3. Aber unser Gott ist ja im Himmel, er tut, was er will. Er kann alles. Und er ist fähig, in unsere Situation einzugreifen. Er ist fähig, in deine Situation einzugreifen. In jede Situation. Das glauben wir manchmal nicht, aber Gottes Wort sagt uns das. Und er ist auch willig. Könnt ihr mal aufschlagen, Matthäus 7, ab Vers 7. Kann das mal jemand lesen, bis zu Vers 11? Matthäus 7, Vers 7.
Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet.
Bis Vers 11.
So. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, der wird geöffnet. Würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine giftige Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Wenn schon hartherzige Menschen euren Kindern Gutes geben, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten?
Vers 7 sagt, bittet und es wird euch gegeben. Und das Interessante ist, dass tatsächlich Gott sagt, bittet. Er sagt, wie ein Vater sagt, er bitte mich und ich werde dir was geben. Such mich und du wirst mich finden. Klopf an und es wird geöffnet. Und Jesus sagt, das ist so simpel. Und trotzdem sagt er, werde ich diesen Glauben finden, wenn ich auf die Erde wiederkomme? Ja, sagt er an einer anderen Stelle. Mit anderen Worten, stellt euch vor, euer Vater, soweit er noch lebt, eure Mutter, würde sagen, hier ist mein Geldbeutel, hier ist mein Konto, bitte mich und ich werde dir geben. Stefanie, wenn ich dir sagen würde, bitte mich und ich werde dir geben, was wirst du dann machen? Was willst du denn bitten? Fändest du das gut, wenn ich das machen würde? Wenn ich einfach so sage, du kannst mich bitten, um was du willst und ich würde es dir geben?
Ja.
Fändest du das gut? Ja. Aber ich mache das nicht, ne? Okay, aber Gott steht da und sagt, bittet. Es ist nicht so, dass wir Gott überzeugen müssen, dass er doch ein Hörer des Gebets ist, sondern er sagt, bittet. Und ich glaube, diese Vision brauchen wir vor Augen. Wir haben einen Gott, der willig ist, zu hören. Der will gebeten werden. Das ist überhaupt keine Last für ihn. Das ist überhaupt nicht lästig für ihn, wenn wir ihn bitten. Das ist überhaupt nicht lästig, wenn wir schon wieder zu ihm kommen und sagen, Herr, ich brauche noch was. Das ist überhaupt nicht lästig für ihn. Ganz im Gegenteil. Er sagt, macht das. Sucht mich. Bittet. Ihr werdet finden. Ich werde euch was Gutes geben. Ich bin der Hörer des Gebets. Und Jakobus 4, Vers 2 heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich möchte gleich hier was Praktisches sagen. Lasst uns doch da nicht faul sein. Deswegen, weil wir nicht bitten, Sachen nicht zu haben. Das kann nicht sein. Ich glaube, wir können mit den Sachen zu Gott gehen, die wir brauchen und die wir auch für andere brauchen und sagen, Herr, greif ein. Und wie beten wir dann? Wir beten nicht um den heißen Brei drumherum. Wir beten nicht lange Gebete, wo wir Gott die ganze Situation bis in die Details beschreiben. Ich möchte wirklich niemand angreifen oder so jetzt hier bei uns. Aber gerade auch, wenn wir zusammen beten, das ist ganz wichtig. Ja? Nicht ewig lange Situationsbeschreibungen dem Herrn darzulegen. Das, okay, wenn ihr das machen wollt, ihr könnt das in eurem Kämmerchen machen. Ja? Herr, du siehst meine Situation, du siehst jedes Detail und ich will dir das jetzt bis ins Detail beschreiben, was du alles siehst. Der Herr hat nichts dagegen, ja? Ganz bestimmt nicht. Ehrlich gesagt bete ich manchmal vor Gott und bin einfach nur vor ihm und sage gar nichts und Herr, halte mein Herz hin und das ist meine Situationsbeschreibung, ja. Aber wenn wir zusammen beten, können wir das nicht machen. Herr, du siehst, mein Auto ist heute Morgen nicht angesprungen. Du weißt, Herr, das lag daran, dass an dem Zündkabel da was war. Und du weißt ganz genau, Herr, heute Nacht kam der Marder und der hat das durchgebissen. Und Vater, du weißt schon, ich habe tausendmal versucht, den zu vertreiben und es hat nicht funktioniert. Mein Nachbar, der hat das auch schon versucht. Und du weißt, Herr, bei dem hat er auch schon das Kabel zerbissen. Und ewige. Und Herr, du weißt, wie es bei uns im Jugendkreis aussieht und du weißt, dass es da nicht so richtig läuft, Herr, und du weißt, das liegt eigentlich daran, dass sich keiner gescheit vorbereitet. Und dann Amen. Und dann sagt der Herr, ja, doch, danke für die Information. Die Frage ist, was wollen wir? Was wollen wir? Und wir sind manchmal zu feige zu sagen, was wir wollen. Das ist das Komische. Herr, ich möchte, dass du diesen Marder umbringst.
Ja. Ich weiß nicht, wenn es um die Sache geht, was in mir vorgeht, dass ich das echt immer wieder unverblümt dem Herrn darlege, was in mir vorgeht. Und dann ändert sich was in meinem Herzen.
Ja, preis dem Herrn, das darfst du ja auch machen, wenn du in deinem Kämmerchen bist. Ich, das ist was anderes. Wenn ich in meinem Kämmerchen bin, dann mache ich alles Mögliche, was ich euch nicht erzähle. Dann lege ich mich manchmal auf den Boden und sage gar nichts zum Herrn. Ja? Und, aber das kann ich nicht machen, wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt Gebetsgemeinschaft, ich lege mich da hin und sage gar nichts. Ja? Oder ich sage einfach stundenlang, Herr, hier ist mein Herz, ich schreie einfach zu dir, ich kann nicht mehr. Und was weiß ich. Das ist ja, wir können das machen. Wenn wir mit dem Herrn allein sind, können wir ihm unser Herz hinlegen. Mache ich auch. Aber das andere ist, wenn wir gemeinsam bitten, ich füge das einfach hier schon ein, weil das hier jetzt passt, ja. Dann lasst uns den Mut haben, nicht Situationen zu beschreiben, sondern zu sagen, was wir wollen. Wir üben das gleich auch, ja. Wenn wir gemeinsam bitten für jemanden, lasst uns beten, was wir sehen wollen. Wir wollen sehen, wenn der Lars ein kaputtes Knie hat, wollen wir dem Herrn nicht das kaputte Knie in seinen Einzelheiten beschreiben. Das Röntgenbild und alles und wie das gekommen ist und dies und das. Herr, du weißt, der ist da die Treppe runtergefallen, der war schon beim Arzt und das war schon mal so. Und der arme Lars, Herr, du siehst den an. Amen. Nein, lasst uns beten, Herr, dieses Knie, mach's bitte gesund. Lasst uns aufs Ziel zubeten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Nicht um den heißen Brei, auf dem kürzesten Weg dem Vater sagen, was wir wollen. So wie Stefanie eigentlich, wenn ihr alle weg seid, sagen will, Papa, ich weiß schon, was ich will, nämlich, und dann kann sie ganz genau, weiß sie, was sie will, und der Silas weiß es, und meine Kinder wissen, ich will das und das, Papa, wenn du mich so fragst, ja. Ich weiß die Wünsche, ja, ich will euch jetzt hier nicht bloßstellen. Okay, und das sagt Jesus auch, bittet und es wird euch gegeben. Wie bitten wir? Wir können in seinem Namen bitten. Was bedeutet das? Wir kommen nicht in unserem Namen, nicht in unserer Gerechtigkeit, sondern wir sagen, Vater, wir kommen zu dir aufgrund der Tür, die du aufgemacht hast, durch Jesus. Wir können einfach vor dich treten, wir können mutig vor den Vater treten und sagen, Vater, wir dürfen dich bitten. In Jesu Namen darf ich vor dir stehen und dich bitten. Ja, in vielen anderen Situationen, in anderen Religionen, da muss man ganz vorsichtig sein, wie man sich der Gottheit nähert. Ja, ganz vorsichtig. Aber wir können direkt zu Gott gehen. Jesus sagt, wenn ihr was bittet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun, sagt er zweimal, Johannes 14, Vers 13. Und insofern, davon gibt es mehrere Stellen. Und okay, jetzt die Frage, wo beten wir?
Ja? Ist es so, dass mein schlechter Gebet, oder sagt kein schlechter, sondern so ein Gebet, wie du ausgeführt hast, indem man zum Schluss sagt, im Namen Jesus, dass er dadurch bei Vater ankommt, so als religiöse Stempel noch zum Schluss?
Nein, Manuela, das ist natürlich nicht so. Also im Namen, das heißt, wenn ich im Namen bitte, das bedeutet nicht, ich mache einen Stempel unten drunter und damit ist es dann, dass man einfach das einfach anhängt als Floskel. Ich glaube, das ist euch klar. Es geht darum, dass man im Namen bitten heißt, Es kommt ein Kunde zu Niklaus Baugerät, ich darf das jetzt einmal sagen. Kommt ein Kunde, ein Freund von mir, kommt zu mir in mein Büro und will einen Bagger leihen. Ich bin aber nicht der Chef, ich kann ihm keinen Sonderpreis machen. Aber ich bin mit dem Christoph bekannt. Ich arbeite hier in der Firma. Und wenn ich ein gutes Wort einlege, wird der Christoph vielleicht einen Sonderpreis machen für meinen Freund. Deshalb, aber ich kann jetzt nicht weg aus meinem Büro. Was sage ich ihm? Du, geh doch mal zum Chef und sag einen schönen Gruß von mir. Er soll dir einen guten Preis machen. Das ist im Namen bitten. Ja? Und dann wird er nicht um dessen Willen den guten Preis machen, weil den kennt er gar nicht, sondern er wird es um meinetwillen machen. Der Christoph wird um meinetwillen dem einen guten Preis machen. Das heißt, in meinem Namen bitten. Und so können wir in Jesu Namen bitten und um Jesu Willen wird der Vater uns einen guten Preis machen. Okay? Also wir beten allein. Das sagt Jesus zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 6. Könnte das mal, kann das jemand lesen?
Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten.
Also wir beten allein. In der Kammer. Da, wo der Vater uns sieht, im Verborgenen. Und der Vater wird uns belohnen, wenn wir das machen. Wenn wir die Tür zumachen und im Verborgenen zu ihm beten. Kapitel 6, Vers 6. Matthäus 6, Vers 6. Und das ist ein großer Segen. Ja? Da können wir wirklich unser Herz vor Gott ausschütten. Und da wird unsere Beziehung zum Vater gebaut. In diesem Kämmerchen. Da wird unsere Beziehung zum Vater gebaut. Wenn wir da nicht drin sind, dann ist alles andere heiße Luft. Ja. Wir brauchen diese Zeit mit Gott alleine, wo wir die Tür zumachen. Und sucht euch so einen Ort, wo ihr die Tür zumachen kann. Ich bin so froh, dass ich mein Arbeitszimmer abschließen kann. Ja, ich schließe das ab. Und bitte? Was sagst du? Und die dürfen, auch meine Kinder dürfen nicht rein. Ja. Deshalb sucht euch so einen Ort, wo ihr die Tür zumachen könnt. Am besten sogar zuschließen, dass keiner reinkommt, dass es nicht peinlich wird. Ja, dass ihr einfach beten könnt zum Vater, wie euer Herz ist. Und Jesus sagt, der Vater wird euch sehen an diesem Ort. Und für mich ist das ein guter Ort. Das ist für mich keine Qual, in diesen Ort zu gehen, sondern das mache ich gerne. Ja. Ich gehe da gerne rein und mache gerne zu, dass mich keiner sieht, nur der Vater mich sieht. Und da kann ich die Lieder singen, die ich singen will und die weglassen, die ich nicht singen will. Manchmal kann ich da auch einfach nur sitzen und einfach vor Gott sein. Ich kann alles ausbreiten da. Ich kann in der Bibel lesen. Ich kann mit ihm zusammen sein. Und krieg auch noch Belohnung dafür. Aber dann gibt es auch Gebet mit anderen. Matthäus 18, Vers 19 und 20. Kann das mal jemand lesen? Das sind alles Worte von Jesus.
Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.
Okay, das ist der zweite Punkt. Wir können zusammen beten. Ja, zusammen mit anderen Geschwistern. Und Jesus sagt, da ist eine große Verheißung drauf. Zwei oder drei, ich bin in eurer Mitte. Und wenn ihr euch einig werdet, was ihr beten wollt, ich werde euch hören. Ich werde das tun. Und wir haben das schon öfter erlebt. Ganz einfache Gebetsgemeinschaften zu zweit, zu dritt. Wir sind uns einig, was wir beten wollen. Und Gott tut das. Und da ist es eben wichtig, dass wir übereinstimmen, dass wir wissen, für was, das bedeutet zunächst mal, für was wir beten wollen. Und ich möchte einfach ein paar praktische Tipps geben jetzt, wie wir zu zweit und zu dritt beten und dann machen wir das einfach mal.
Kann ich mal den Flipschalter haben?
Oh, Also wie beten wir einmal allein? Und dann auch gemeinsam. Also man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ja, das ist beides wichtig. Allein ist wichtig und gemeinsam ist wichtig.
Bitte?
Haben wir noch einen besseren Stift? Okay, und wenn wir gemeinsam beten, dann ist es wichtig, dass wir eins werden, dass wir zunächst mal sagen, dafür wollen wir bitten. Und dann ist es auch gut, also erstmal das Ziel ins Auge fassen, ja? Sozusagen, wir beten jetzt für den und den. Ja, wenn ihr zu zweit betet gleich, wäre mein Anliegen, dass ihr für jemand anders betet und dass ihr dann feststellt, ihr betet für den und den. Wir beten jetzt für den und wir beten auch für das und das, ja? Wir möchten, also man wird eins, indem man das Ziel anguckt und auch wofür man betet, ja? Also was passieren soll? Was soll geschehen? Weil manchmal ist es so, man betet für was und der eine betet, oder ich habe das schon oft öfter festgestellt, wir beten für Deutschland und der eine hat die und die Vorstellung, der andere die und die Vorstellung und man merkt, das Gebet hat keine Kraft, es zerflattert in alle möglichen Richtungen. Ja, und wenn wir gemeinsam beten, dann brauchen wir das, dass wir übereinstimmen, so sagt Jesus, ja. Dass wir eins werden, das Ziel angucken und dann auch eins werden in dem, was wir beten, ja, was geschehen soll. Ja, wenn ihr dann für jemand betet, zum Beispiel der Kranke betet, dann werdet eins dafür, was soll geschehen? Wollen wir für Heilung beten oder wollen wir nicht dafür beten? Ja? Wollen wir nur für Segen beten? Wollen wir das beten, dass Gott seine Finanzen segnet? Was auch immer, ja. Und dann betet. Also das ist das Erste. Eins werden. Das Zweite wäre dann beim Beten selber aufeinander hören. Ganz wichtig, wenn ihr zu zweit betet, dass er nicht nur, dass er einerseits auf Gott hört, aber andererseits auch aufeinander hört. Was betet er? Wo passiert in meinem Innern was? Ja? Wo kann ich mich mit einklinken? Wo kann ich noch eins drauflegen? Ja? Nicht sofort weitergehen und das nächste Thema nehmen, sondern im Geist arbeiten, im Geist was umflügen, ja? Im Geist einhaken und sagen, okay, das ist merken, wenn es noch nicht fertig ist und sagen, ich lege das noch eine Stufe höher. Ja? Zum Beispiel, wir beten dafür, dass jemand in der Schule oder dass Gott ihm eine Arbeitsstelle gibt oder was weiß ich und dann fängt einer an zu beten und der nächste betet, ja, ja, und mach ihm die Türen auf, ja, mach ihm die Türen auf und mach, dass seine Frau mit ihm eins ist und dass die Situation hinterher klappt, dass die richtige Stelle zustande kommt, dass er, und dann der Nächste sagt, ja, und dass er den kurzen Weg zur Arbeit hat, oder was weiß ich. Da gibt es dann viele Sachen, wo Gott einen daran erinnern kann, wo man gemeinsam das Bild vollständig macht. Im Geist. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist ganz wichtig, dass man aufeinander hört und sensibel ist für den Heiligen Geist. Ja? Aufeinander hören und auf Gott hören. Und wenn man fertig ist, wenn man merkt, okay, ich weiß nichts mehr, keiner weiß was mehr, dann macht man Schluss und geht zum nächsten Thema. Ja, man muss es nicht künstlich in die Länge ziehen und das Thema dann aufblähen, sondern dann kann man dann auch weitergehen. Aber diese beiden Sachen sind wichtig, dass man aufeinander hört und auf Gott hört. Ein Tipp ist auch, was unheimlich ermüdet in der Gebetsgemeinschaft ist, wenn man zu lang betet. Ja. Kurz beten. Also es muss jetzt nicht ganz kurz sein. Es muss jetzt nicht sein, hilf ihm Herr, Amen. Ja. Aber lange Gebete sind in der Gebetsgemeinschaft die Killer der Salbung. Also es killt einfach die Aufmerksamkeit von den anderen, es killt die Gegenwart vom Heiligen Geist. Nicht immer, aber manchmal, also aber oft, ja. Nicht immer, ja. Also es gibt auch manchmal Zeiten, wo man merkt, jemand hat wirklich vom Heiligen Geist aus auf dem Herzen und betet das erst fertig und es dauert ein bisschen länger. Und dann kann man auch, da muss man im Geist unterscheiden und sagen, okay, da geht man jetzt mit, ja. Da klinke ich mich ein, da mache ich jetzt mit mit diesem Gebet, ja. Da lasse ich jetzt nicht locker, sondern das unterstütze ich. Da kann man dann auch mal Amen sagen oder da kann man dann auch mal Ja sagen oder so sei es sagen oder solche Dinge, ja. Und das Gebet, was einer betet, unterstützt. Aber ich würde sagen, die Regel ist, nicht zu lang beten. Nicht die anderen, seid gnädig, ermüdet euch nicht gegenseitig, ja. Lieber lasst euch da führen vom Heiligen Geist, wenn du merkst, es ist Schluss, dann lieber Schluss machen. Und dann nochmal einhaken, und dann darf man nochmal beten und wieder was anfügen. Das kann ruhig ein Gespräch werden. Okay, machen wir erstmal nur diese drei Punkte, das reicht schon. Und wir machen das jetzt praktisch. Ja. Wir praktizieren das mal eine Runde. Gebetsgemeinschaft. Schnappt euch mal einen Nachbarn oder bildet mal so Gruppen von drei. Ja, drei sollten es sein. Das wäre gut. So drei oder vier, so wie ihr sitzt. Dreht euch ein bisschen rum zueinander. Und tauscht euch mal aus, wofür ihr beten wollt. Entweder es gibt jemanden unter euch, für den ihr beten wollt, oder ihr betet für eure Gemeinde. Betet für eure Leiterschaft oder betet für jemanden, der krank ist. Betet für jemanden, der eine Not hat. Ihr findet erstmal die Gruppen. Darf man auch, jawohl, ihr dürft zu viert, ihr dürft auch zu fünft, aber mehr soll es nicht sein. So, dass auch jeder will. Okay, ist jeder versorgt mit der Gebetsgruppe? Okay, ich gebe jetzt nochmal die Regeln. Also als erstes einigt ihr euch, wofür ihr beten wollt, ja? Das macht ihr jetzt zuerst. Und ich unterbreche euch dann nochmal. Also einigt euch bitte, wofür ihr beten wollt. Für bitte machen wir jetzt. Für einen von euch oder für jemand anders. Oder für etwas anderes. Okay, habt ihr euch geeinigt? Ja? Okay. Ich würde euch einfach bitten, dass ihr, wenn ihr anfangt zu beten, kurz den Heiligen Geist einladet, dass er euch führt zu beten, ja? Und dann betet, hört aufeinander, hört auf Gott, betet kurz und ich gebe euch die Regel, ihr habt die Freiheit, auch mal auf das Gebet des anderen zu hören, was betet er da eigentlich. Ja, das sind wir gar nicht gewöhnt, das zu tun. Ich sage das mal so, aber ich habe das schon mehrmals gemacht und ich habe mich unwahrscheinlich in die Nesseln gesetzt, ja. Wo ich dann zu meinem Bruder, zu einem Bruder gesagt habe, du, was betest du da eigentlich für einen Käse gerade? Ja? Hast du mal deinem eigenen Gebet zugehört? Ja? Das gibt's, dass Leute anfangen zu beten für den Nachbarn und den Geist am Schluss über China binden. Ja? Und da muss man sagen, hier, du, das disziplinier dich bitte selbst mit dem, was du betest. Hört auf das, was ihr betet und gebt euch, und wenn ihr merkt, da geht einem der Gaul durch und das ist ermüdend für alle, dann tickt ihn an, ja? Okay, also jetzt fangen wir an. geproben das jetzt mal richtig. Ihr habt alle schon gebetet, ihr habt alle schon in Gebetsgemeinschaften gebetet. Trotzdem machen wir das jetzt nochmal. Betet zusammen. Macht euch eins. Steht hinter dem Gebet von eurem Nachbarn. Okay, ich danke euch. Können wir mal da eine Pause machen? Wir machen gleich wieder neu weiter. Wir machen gleich weiter. Ich will noch ein paar mehr Sachen sagen. Also so kann man schon mal anfangen. Ich gebe euch jetzt ein paar verschiedene Arten von Gebet und wir machen das dann, setzen das dann immer gleich um. Ja? Wichtige Arten von Gebet. Das erste ist, wenn wir alleine beten oder zusammen beten, ist Gott zu danken. Dankbarkeit ist die Tür, durch die wir durchgehen. Und auch wenn ihr zu zweit betet und habt ein Thema vor Augen, das machen wir gleich nochmal, dass ihr anfangt, erst Gott zu danken. Ganz kurz, ja, dankt für denjenigen und was weiß ich, dankt, dass Gott da ist, dankt, ja. Damit fangen wir an. Gott sagt, opfere, Gott dank, und da ist die Tür, und da ist der Weg, wie Gott uns das Heil sehen lässt. Psalm 50, Vers 23. Dankbarkeit kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Das ist das erste, die erste Art von Gebet. Und Gott möchte, dass wir überfließen in Dankbarkeit. Das zweite ist, das hatten wir gerade schon gesagt, das ist ganz normal, dass wir bitten. Dass wir einfach sagen, was wir haben wollen. Wir haben einen freien Zugang zum Vater und wir können einfach bitten. Und wenn ihr seht, was Jesus uns lehrt im Vater unser, das meiste davon ist einfach, dass wir bitten dürfen. Konkrete Bitten. Ja. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute und so weiter. Dann eine Unterart von der Bitte ist Fürbitte. Ich bitte für jemand anders. Und da gibt es zwei Standpunkte bei der Fürbitte. Ich kann mich auf Gottes Seite stellen. Und ich kann mich auf die Seite des Menschen stellen. Auf Menschenseite, ja, glaube ich mal. Was bedeutet das? Wenn ich für einen Silas beten will, Silas, kannst du mal kommen? Silas kommt und hat ein Anliegen und ich will beten für ihn. Dann kann ich zwei Standpunkte einnehmen. Drehst du dich mal um, dass die anderen dich sehen? Er hat jetzt eine Not und sagt, bete für mich. Und ich kann zwei Standpunkte einnehmen. Der eine Standpunkt ist, ich mache mich mit ihm eins. Ich sage, ja Silas, wir machen uns eins und wir beten für das, was deine Not ist. Und dann bete ich zum Vater, Vater, du siehst den Silas, ich bitte darum, ich komme, ich mache mich eins mit ihm und ich bitte an seiner Stelle, komm und hilf ihm, segne ihn, helf ihm, heile ihn, was auch immer. Also ich mache mich mit ihm eins und bete sein Anliegen, trage das mit ihm zu Gott. Ja, das ist das eine. Die andere Möglichkeit ist aber, ich stelle mich auf Gottes Seite und höre, was Gott will, was ich beten soll. Und dann habe ich zwar die Not im Blick auf der einen Seite, aber ich weiß, ich merke, Gott will was tun. Und dann bete ich Gott, das, was ich höre. Gott segne ihn. Gott hilf ihm. Herr, heile ihn. Bring das durch, Vater, was du auf dem Herzen hast in seinem Leben. Ja? Das sind zwei unterschiedliche Standpunkte, die ich einnehmen kann. Beide sind wichtig. Ja, ich kann die nicht gegeneinander ausspielen, aber wir sehen beides in der Bibel. Das eine ist in den Riss treten, indem ich mich mehr auf die eine Seite stelle. Das andere ist in den Riss treten, indem ich mich mehr auf die Seite Gottes stelle. Das eine ist mehr, ich mache mich eins mit seinem Herzen und bringe das zu Gott. Und das andere ist, ich mache mich eins mit Gottes Herzen und bringe das zu ihm. Ja? Und bete prophetisch, was ich bei Gott höre über sein Leben. Danke. Ja, und das ist, wenn wir gleich auch wieder zusammen beten, nehmt mal diese unterschiedlichen Standpunkte ein, so wie Gott euch führt. Ja, das eine ist mehr, ich bete mehr prophetisch und das andere, ich mache mich eins mit jemand. Und gerade auch das, wenn ich merke, Gott hat was, was ich beten soll, dann ist das stark, ja, dann treibt einen das, ja, dann facht das eine Leidenschaft an in uns auch. Und aus dem raus kommt auch oft ein nächster Schritt im Gebet, nämlich Proklamation. Proklamieren, das heißt, ich rufe Sachen von Gott her aus. Ich rufe Sachen ins Leben. Ich spreche Gottes Wahrheit über eine Situation aus. Ja? Zum Beispiel im Vater Unser haben wir das auch. Die letzte Zeile im Vater Unser ist: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist eine Proklamation im Grunde. Ja? Das wird ausgerufen. Das ist die Wahrheit. Dein ist das Reich. Und das ist wichtig, ja? Weil Gott in unseren Mund was reingelegt hat. Wir sollen sein Wort aussprechen und prophetisch ausrufen, was er tun will. Und zu den Dingen sprechen. Manchmal muss man zu den Sachen, zu den Problemen sprechen und sagen, ich befehle, dass das jetzt ein Ende hat. Ja? Also, ich habe das schon, unser anderes Auto, was wir hatten, was ich letztens leider zu Schrott gefahren habe, das war oft kaputt. Ja? Oft viele Reparaturen dran. Und manchmal haben wir gemerkt, der Feind greift uns darüber an. Und ich habe mich eins gemacht mit meiner Frau und wir haben gesagt, so, jetzt ist hier Feierabend. Schluss mit den Reparaturen. Jetzt ist Schluss, ja.
Sorry, Gebetserhöhung.
Schluss mit der Karte. Okay, ihr seht, was ich für ein vollmächtiger Beter bin. Aber gerade wenn wir uns manchmal auf Gottes Seite stellen, ja, auch für unser Land beten oder für die Gemeinden beten oder für jemand anders beten, wir merken manchmal, wir müssen Sachen, Wahrheiten ausrufen und sagen, so, hiermit ist jetzt Schluss. Es soll jetzt Gottes Reich kommen und Gottes Wille geschehen über dieser Situation. Und das ist gut, dass wir das machen, dass wir seinen Namen auf Sachen legen, dass wir diese letzte Zeile vom Vater Unser ausrufen, ja, und sagen, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und das ist stark, ja. So viel wird proklamiert heutzutage, ja. So viel wird in unserem Land proklamiert. Und ihr wisst, von einem Minarett, wenn da oben ein Muezzin steht, der proklamiert 5-mal am Tag, dass Allah der einzig wahre Gott ist und dass er groß ist, ja. Das wird proklamiert von oben runter. Aber wir proklamieren was anderes. Wir proklamieren das im Geist, dass das eine Lüge ist und dass unser Gott der wahre Gott ist. Und das muss man im Gebet manchmal aussprechen und ausrufen. Ja. Und Schutz und Führung und Herrschaft Gottes ausrufen. Zum Beispiel Psalm 27, Vers 1. Weiß einer, was da steht? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Ja, das rufe ich aus. Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, so sollen sie selber straucheln und fallen. Das ist auch ein Gebet. Ja. Manchmal muss man so beten, proklamieren, befehlen, ja, sagen. Okay, und dann kommt das nächste daraus, ich flehe. Flehen. Hat schon mal jemand im Gebet geflohen? Gefleht? Das schon mal richtig gefleht? Das schon mal gemacht? Ja? Ja, wenn wir eine richtige Not haben, dann flehen wir. Und das ist ganz normal in der Bibel. Kommt ganz oft vor. Auch Jesus hat gefleht. Hebräer 5, Vers 7. Kann das mal jemand lesen? Wie Jesus gebetet hat? Kann auch jemand oder so, ich weiß. Kann das jemand lesen, der es hat?
Hebräer? In den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem Dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und ist um, ja. Und ist um seinen Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, im Gehorsam.
Okay, also Jesus hat gefleht. Ja. Und Paulus sagt zu uns auch, dass wir flehen sollen mit Danksagung. Ja. Klaus, das ist doch deine Stelle. Ja. Oder ich lese es. Okay. Seid um nichts besorgt, sondern in allem soll euer Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ja? Also wir können danken und trotzdem flehen. Und sagen, Herr, bitte. Das ist eine starke innere Beteiligung. Das ist Philipper 4, Vers 6. 6. Segnen. Segnen ist auch ein starkes Gebet. Jesus sagt, segnet und flucht nicht. Segnet eure Feinde. Und Segen kann man auch aussprechen im Gebet. Wenn wir uns eins machen, dann sagen wir segnen. Wir segnen den Bundeskanzler, Kanzlerin. Wir segnen unsere Ältesten. Wir segnen die Gegend. Wir segnen. Ja? Wir segnen unsere Kinder. Wir segnen. Und das heißt, wir sprechen den Segen aus. Ja? Und setzen den Segen frei. Jesus sagt, wir sollen es machen. Segnet, sagt er. Du flucht nicht, segnet eure Feinde. Und das Letzte, das könnt ihr auch als Erstes machen, das Sprachengebet. Nicht vergessen. Was ist das? Das ist Beten in neuen Zungen, die der Heilige Geist uns gibt. Eine Sprache, die der Heilige Geist uns gibt. Kann ich jetzt leider nicht ganz lange drüber lehren, aber das ist eine Gabe, die Gott uns geben möchte, die er jedem geben möchte, der seinen Geist empfängt. Ja, und das ist eine Sprache zum Gebet, womit wir Worte ausdrücken können, die wir menschlicherweise nicht wissen. Ja, die wir zu Gott bringen. Gott, Jesus, Paulus erklärt uns das, was das ist. Wir beten im Geist, unser Geist betet, unser Verstand versteht es nicht. Aber er erklärt es uns oft, was es ist. Und Sprachengebet ist so eine Hilfe, um überhaupt seinen Geist in Bewegung zu bringen. Vergesst diese Gabe nicht. Praktiziert es. Ja? Wenn ihr gemeinsam betet, betet halt in so einer Lautstärke, dass nicht alles übertönt ist. Ja? Aber betet in Sprachen. Das ist viel zu wenig, praktizieren wir das meines Erachtens. Auch, ja, weil wir denken, ha, das ist komisch und so. Das ist nicht komisch, das ist ganz normal. Und lasst uns in Sprachen beten. Lasst uns so beten, dass die anderen trotzdem noch beten können, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft haben, dass man dann auch in Deutsch beten kann und sich wieder eins machen kann. Das Sprachengebet unterstützt uns nur, damit wir unseren Geist in Bewegung bringen. Ja? Damit wir schärfer werden, hören, was Gott möchte. Damit er uns mitnimmt in das, was seine Ziele sind. Dafür ist das Sprachengebet da. Und manchmal setzt das dann andere Sachen frei, prophetische Dinge frei und so weiter. Okay, ich kann da jetzt nur dran erinnern. Diese 7 Sachen, danken, bitten, Fürbitte, Proklamation, flehen, segnen und Sprachengebet. Und wir machen das jetzt nochmal, eine Runde. Und ich möchte, dass wir beten dafür, dass Gott was tut in unserer Region, dass die Christen aufstehen in dieser Region, das Evangelium verkündigen, jünger werden und jünger machen. Ja, können wir dafür beten? Und ihr könnt dann euch leiten lassen, in eure Situation reinzubeten, wo ihr drin steht. Okay, und ich gebe euch jetzt noch eine weitere Anweisung. Steht doch mal auf. Ihr dürft auch euren Körper einsetzen. Ja? Klaus, kommst du mal kurz? Also, wir beten auch schon mal so, dass man sich richtig bewegt und Nachdruck verleiht, wenn wir beten. Ja, Herr, bitte greif du ein, mach du das, setzt du das frei, ja, und dass man ein bisschen Nachdruck dahinter gibt, oder, ja, also manchmal beten wir so zusammen, ich weiß noch, wo wir zu dritt da standen und wirklich mit dem ganzen Körper gebetet haben, ja, das können die Deutschen auch, ich weiß, dass die das können, und ihr könnt auch rumlaufen, ja, beim Beten. Also in meinem Zimmer, in meinem Teppich ist schon so eine Spur. Ja? Dass wir, ja, wir müssen nicht nur auf dem Tisch, auf dem Stuhl sitzen und nichts, einfach nur fromme Worte sagen, sondern der Herr sieht uns als ganzen Menschen. Okay, lasst uns das doch machen. Betet dafür, dass Gott hier was tut in unserer Region. Ja? Dass er eingreift in sein Volk zuerst, aber dass wir jünger werden und jünger machen noch. Okay, und wendet diese 7 Sachen an. 1, 2, 3, los geht's. Vater, ich bete darum, dass du uns jetzt hilfst zu beten. Vater, wir wollen das jetzt üben, aber wir wollen das auch wirklich ernst nehmen. Leite du uns, Herr. Amen. Noch zwei, betet ruhig weiter, ja, aber noch zwei Anweisungen oder noch zwei Tipps. Proklamation, natürlich proklamiert das Wort Gottes, ja, nicht eure eigenen Gedanken, sondern proklamiert Bibelverse auch über Dinge. Und was noch wichtig ist, wenn wir an unseren Körper denken, Hände hochheben. Ihr Männer, hebt die Hände auf, ohne Zorn und Zweifel, sagt die Bibel. Und das dürft ihr gerne mal machen, erstmal vielleicht, wenn ihr noch nicht so mutig seid, ein bisschen weniger. Aber ihr könnt es auch ganz hochheben, bis an die Decke und sagen, Herr, ja, tu was. Das ist biblisches Vorbild, die Hände hochheben. Vater, nimm mir, ich bete darum, dass du was Neues machst in unserer Region, dass dein Volk aufsteht, dass wir die Jüngerschaft, neu in die Jüngerschaft eintreten, dass wir die einfachen Dinge tun, die du uns vorgelegt hast, Vater. In deinem Wort bleiben, zu beten, zu fasten, diese ganzen Dinge, Vater. Ich bete darum, dass wir in dieser Jüngerschaft leben und Jünger machen, dass da was Neues kommt hier in dieser ganzen Region. Darum bete ich, dass du uns das einbrennst, Vater, dass uns das nicht mehr verlässt, dass wir wissen, was die Wahrheit ist und dass wir die Wahrheit tun. Darum bete ich. Amen. 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 Okay, setzt euch bitte nochmal vor der Pause. Ich möchte noch zum Schluss ein paar Sachen sagen, warum Gott unser Gebet manchmal nicht erhört. Das Normale ist, dass unser Gebet erhört wird von Gott. Hat jemand in letzter Zeit erlebt, wie Gott sein Gebet gehört hat? Ja, super. Wer möchte kurz was sagen? Anja, du hast die auch gemeldet. Willst du was sagen? Oder, wer hat noch was erlebt? Okay, ganz kurz.
Also ganz kurz.
Ja.
Die Studentin von uns hat sich den Fuß gebrochen, den Knöchel. Und gestern waren wir musste ich sie auf Studien nach Stuttgart vom Bahnhof. Wir haben gebetet, Vater, mach, dass irgendwie ein Parkplatz frei wird, weil ich unbedingt dieses Mädchen mit irgendwie heraufbringen kann. Die konnte überhaupt den Fuß nicht auftreten. Wir waren so im verzweifelt irgendwie. Wie machen wir das, wenn wir dort ankommen und vor dem Haupteingang beim Bahnhof kein Parkplatz ist? Dort ist immer ein Gewimmel. Mhm. Wie wir ankamen, in dem Augenblick ist ein Auto rausgekommen. Wir hereingegangen, einfach, und wir waren so froh, und das Mädchen, das ist auch gläubig. Wir haben beide wirklich Gott danken und gesagt, Vater, du bist wirklich der auch in die Kleinigkeiten hereinsiehst und das entsprechend organisiert.
Ja. Amen. Amen. Okay, also, Gott erhört Gebet, auch Parkplatz frei Gebet. Manchmal erhört Gott unser Gebet nicht. Warum nicht? Erstens, manchmal erhört Gott unser Gebet nur scheinbar nicht.
Er hört das Gebet, aber er tut nicht das.
Und zwar haben wir manchmal den Eindruck, er hört es nicht, weil wir gar nicht gemerkt haben, dass es doch erhört hat. Oder dass Gott es anders erhört hat, oder dass es noch nicht die Zeit ist. Das ist das Erste, was sein kann. Ja? Aber dann muss man einfach sagen, es gibt auch Gebete, die Gott nicht erhört. Ja? Also das ist nur scheinbar nicht, das liegt aber daran, dass wir es nicht gemerkt haben, nicht warten konnten oder dass Gott es anders erhört hat. Ja? Oder dass noch nicht die Zeit war. Das sieht für uns nur so aus, das ist unsere Wahrnehmung. Aber es gibt tatsächlich Gebete, die Gott nicht erhört, sagt uns Gottes Wort. Das erste ist, wenn wir Sünde in unserem Leben tolerieren. Jesaja 59, Vers 1, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Muss man einfach sehen. Das ist das eine. Aber wenn wir Sünde in unserem Leben bewusst tolerieren, das heißt nicht, dass wir mal sündigen, ja. Jeder sündigt mal. Aber da können wir wieder zum Vater gehen und Vergebung kriegen. Aber wenn wir das tolerieren in unserem Leben, wird Gott nicht hören. Genau, gibt es auch diese Sünde von Unvergebenheit, ist auch ein besonderer Fall, wo Gott, wo Jesus sagt, er hört nicht, er sagt sogar, wir sollen das erst in Ordnung bringen. Ja. Dann, das zweite ist, dass schlechte Motive oder böse Motive in unserem Herzen sind. Jakobus 4,3 sagt, ihr bittet nicht und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wenn das in unserem Herzen ist, ja, Jakobus 4,3, wenn wir nur Gott bitten und übel, wir wollen es nur für uns, wir wollen unser Ego befriedigen, wir wollen es in unseren Lüsten vergeuden, wird Gott nicht hören. Ja? Oder Psalm 66, 18, wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so würde der Herr nicht hören. Schlechte Motive, schlechte Absichten, die interessieren Gott ja beim Gebet. Es gibt noch was, das ist das dritte, Mangel an Gottesfurcht. Wir wissen, dass Gott die Sünde nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Das sagt der Blinde, der geheilt wurde von Jesus in Johannes 9, Vers 31. Oder Psalm 145, Vers 19, er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Also ein Mangel an Gottesfurcht verhindert Gebet und Gottesfurcht öffnet Gottes Ohr. Das letzte, also das vierte ist Zweifel. Das sagt Gottes Wort auch, ja. Zweifel ist aber was Bewusstes, dass wir Gott nicht vertrauen, ja, dass wir uns weigern, ihm zu vertrauen und ihn anzweifeln. Jakobus 1, Vers 6 sagt, wir sollen bitten im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt und hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von Gott empfange. Das ist hart, ja. Aber da können wir sagen, Herr, ich möchte dir vertrauen, hilf mal im Unglauben, wenn das da ist. Aber dieses bewusste Zweifeln müssen wir ablegen. Und Gott vertrauen, die Entscheidung treffen. Diese vier Punkte. Ja. Das letzte wäre dann noch Geduld. Ja, Geduld ist nötig. Wenn man keine Geduld hat, kann es sein, dass man zu früh aufhört. Hebräer 10, Vers 36, denn Geduld habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung empfangt. Also, warum erhört Gott manchmal nicht, wenn wir Sünde tolerieren, wenn schlechte Motive in unserem Herzen sind, wenn wir Mangel an Gottesfurcht haben, wenn wir ihm nicht vertrauen, wenn wir keine Geduld haben. Oder wir können auch sagen, Gott hört unser Gebet, wenn wir Sünde aus unserem Leben rausschmeißen, wenn wir unsere Motive reinigen lassen, wenn wir Gottesfurcht in unserem Leben haben, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir warten, wenn wir Geduld haben. Dann hört Gott uns. Und so viel zu dem Thema. Das ist ein Schnelldurchgang. Ja, ich habe die Hälfte meiner Sachen geschafft. Aber lasst uns das nehmen und damit arbeiten. Das ist auch wahrscheinlich nicht neu für euch. Vieles zumindest nicht. Lasst es uns anwenden. Ich bete noch. Vater, ich bitte darum, dass du uns daran erinnerst. Du hast uns an viele Dinge erinnert heute. Und ich bitte darum, Vater, dass du uns neu motivierst, das einfach umzusetzen. Dir zu vertrauen und zu erleben, wie du Gebet erhörst, Vater. Und du möchtest es tun. Du sitzt schon da und sagst, bittet mich. Danke dafür. Amen. Amen.